das Messias-Geheimnis. Im Markus-Evangelium gibt es so ein paar Sätze, die speziell sind. Ein paar Aussagen, die speziell sind. Wir haben das miteinander schon angeschaut, die Verklärung, so ganz spezielle Situationen, die wir angeschaut haben im letzten Teil, in der ersten Staffel. Und oder auch die Sünde, die nie vergeben wird. Oder? Also wenn ihr diese Sachen noch nachhören wollt, unbedingt, wenn ihr das verpasst habt, ist alles bei uns online, ihr könnt die Predigten nachschauen. Aber jetzt geht es um so eine weitere Aussage, die man findet im Markus-Evangelium unter den Theologen bekannt unter dem Namen Messias-Geheimnis. Irgendein Theologe hat einmal so gesagt, er hat Wilhelm Wrede geheissen und hat gesagt, das ist doch eine Art Messias-Geheimnis, wo wir da drin haben. Und die Besonderheit, das schauen wir heute an miteinander, was Jesus genau meint oder woher kommt das Messias-Geheimnis. Ist nämlich so, dass Jesus an ganz vielen Stellen wie ein Geheimnis macht um seine Person als Messias. Wie wenn das nicht will, dass es bekannt wird, wenn es noch ein bisschen für sich peilt. Er heilt kranke Menschen und er sagt den Leuten, sagt niemandem etwas davon. Sind ihr auch schon mal so einer Stelle begegnet? Markus Evangelium, irgends passiert etwas und dann sagt Jesus, aber sagt es niemandem, macht kein grosses Aufsehen mit dem. Das, die Aussage ist gemeint mit Messias Geheimnis. Also da ist ein Aussätziger geheilt worden von Jesus und Jesus, was sagt er zu ihm? Gang hin und... Nein, er sagt, sag's niemandem. Falls für dich, sag's niemandem. So wie gegangen, dass er Dämonen austrieben hat und gesagt hat, aber sag's niemandem, da sind Dämonen gekommen und dann gesagt, aber wir kennen dich, du bist der Messias, der Gott, verheißene, der gesandte Retter. Und Jesus sagt zu den Dämonen, sag's niemandem. Das ist ein 12-jähriges Mädchen, das vom Tod auferweckt worden ist und was Jesus kommt und er sagt, aber sag's niemandem, was jetzt gerade passiert ist. Die Jünger sind gekommen und gesagt, du bist der Messias. Und Jesus sagt zu den Jüngern, hey, aber sagt's niemandem. Ist ja crazy, oder? Also, das gibt doch keine bessere Werbung für Jesus, weder all das, was er gemacht hat, all die übernatürlichen Sachen, Austreibung von Dämonen, sogar die unsichtbare Welt, die bekennt hat, du bist der Messias. Und er sagt einfach, hey, nein, sagt's niemandem. Und es war nicht einmal ein Bitte gewesen, das Jesus hatte, sondern er hat es eigentlich befohlen. Es war das Gebot, ein Schweigegebot. Und gesagt, sagt es niemandem, was jetzt gerade passiert ist. Und das ist schon ein bisschen eigenartig. Das Messias-Geheimnis, das kommt aber natürlich auch in Matthäus und im Lukas vor. Matthäus und Lukas haben ein paar Passagen von dem übernommen, aber nie in der Gewichtung wie im Markus-Evangelium. Der Markus wird uns da wie auf einen ganz speziellen Weg mitnehmen in seinem Evangelium mit dem Messias-Geheimnis, mit den Aussagen, die immer wieder gekommen sind, sagt es niemandem. Müsst ihr euch vorstellen, ihr hättet so einfach eine weltbewegende Nachricht, etwas, das alles verändern würde. Und was würdet ihr machen? Und wir erzählen, oder? Kaffeepause im Geschäft, erzählen, was ihr erlebt habt, posten. Die Leute müssen erfahren, was jetzt so weltbewegend in eurem Leben passiert ist. Es werden ja ganz einfache Sachen posten, zum Beispiel das Nachtessen oder irgend so etwas, oder? Aber etwas richtig Wichtiges, wo alles verändert. Wir würden es wollen posten. Wir würden es wollen weitergeben. Jesus ist total anders. Er sagt, hey, sag es niemandem. Mir ist ein Witz in den Sinn gekommen von einem Pfarrer. Der Pfarrer, sein Hobby war Golfen. Und er ist am Sonntag gegangen golfen. Und dann kommt ein Engel zu Jesus und sagt, du Jesus, du siehst jetzt, der Pfarrer ist wieder am Sonntag am Golf spielen. Und dann sagt Jesus, okay, jetzt musst du mal schauen, was wir machen. Und dann beobachtet der Golfer, der holt aus, Schlag, hole in one. Wisst ihr, was das heisst? Ein Schlag direkt ins Loch. Wahrscheinlichkeit, ich habe es nachgeschaut, 1 zu 12.000 und auch nur unter ganz speziellen Situationen, oder? Unmöglich eigentlich. Der Engel sagt zu Jesus, aber jetzt er golft am Sonntag und du schenkst ihm ein Hole in One. Und Jesus lacht und sagt, ja, aber ich kann es ja niemandem sagen. Grosse Sachen, die passieren in unserem Leben, die wollen wir weiterverzählen, oder? Und Jesus total anders. Er heilt Kranke, treibt Dämonen aus, erweckt Tote, verkündet Gottes Reich in einer krassen Autorität und immer wieder kommt der Satz, sagt es niemandem. Was versteckt sich da dahinter? Oder warum versteckt sich Jesus als der Messias? Wieso will er sich nicht offenbaren? Wieso hat er die Werbung nicht laufen mit dem und sagt, hey, geh und erzähl jetzt allen, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Er sagt, sagt es niemandem. Ein Grund, Damals war sicher gewesen, Jesus wollte nicht nur als Wunderheiler bekannt werden. Das ist eine ganz wichtige Aussage, die dahinter steckt. Er wollte nicht nur als Wunderheiler bekannt werden. Nicht nur als der, der Wunder macht, der Dämonen austreibt, der Kranke heilt. Das war nicht sein Ziel gewesen, dass das sein Ruf ist, dass er das prioritär machen tut. Wir schauen miteinander mal so ganz einen normalen Tag an von Jesus und mit normal, natürlich, es ist nicht normal bei Jesus, aber einfach so ein durchschnittlicher Tag von Jesus. Vielleicht ein überdurchschnittlicher, ich weiß es nicht. Das war Sabbat und er hat gerade in der Synagoge predigt, er war in Kapernaum, das war seine Wahlheimat, die er hatte. Dort hat auch der Petrus gewohnt und in dem Haus hat er auch gelebt, eine Zeit lang. Also er war in Kapernaum, hat in der Synagoge predigt am Sabbat. Und das war ein Mann, der war von bösen Geistern besessen und Jesus hat ihn befreit von diesen Geistern. Und das war recht eine spektakuläre Angelegenheit. Also es steht, mit einem Schrei, mit Geschrei, haben die Dämonen den Mann verloren. Und die Leute sind erstaunt und haben sich in dem Moment natürlich gefragt, wer ist jetzt der Jesus genau? Also er kann gut reden. Er hat predigt in der Synagoge, aber das jetzt mit den Dämonen, die da schreiend weggehen, schon ein bisschen speziell, oder? Markus 1, 27 und 28. Alle waren erstaunt und erschrocken und einer sagte zum anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht in einer neuen Lehre, eine neue Lehre verkündet, sogar den bösen Geistern befiehlt er und sie gehorchen ihm. Bald gab es im gesamten Gebiet von Galiläa keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Also, es ist losgegangen, oder? Er hat geredet in einer Autorität, wie sie nicht kennt haben. Er hat Dämonen austrieben und das ist jetzt über ihn geredet worden, überall. Und dann ist er, wenig später, ist er im Haus gewesen von der Schwiegermutter, von der Schwiegermutter von Petrus. Und die ist schwer krank gewesen und er hat die Schwiegermutter geheilt und das hat sich auch gerade umgesprochen. Und dann, an dem Abend, ist das Eis gebrochen gewesen. Wir lesen das, was dann passiert ist. Markus 1, 32 bis 34. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Krasse Szenen, oder? An dem Abend eine ganze Stadt, und einfach, damit wir das die Relation haben, das sind 1000 bis 1500 Leute, die in dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, etwa in Kapernaum daheim sind, aber die sind alle zusammen vor dem einen Haus gewesen, wo nämlich der Petrus gewohnt hat, wo die Schwiegermutter geheilt worden ist, wo Jesus war. Und wir sind auch schon dort vor den Überbleibseln gewesen, vor dem Haus, was man noch kann sehen, wo man vermutet, dass es wirklich dort war. Das ist ein kleiner Ort, wo sich die Menschen versammelt haben. Das war also ein riesiges Ghetto gewesen, 1000 bis 1500 Menschen, die dort waren. Und ich will ein kleines Detail noch bemerken. Es war Sabbat, wo Jesus geredet hat. Es war der Sabbatabend gewesen. Das heisst, der Sabbat ist vorbei gewesen. Sabbat geht immer von Abend zu Abend. Und die Leute haben sich erst jetzt getraut, wo es dunkel geworden ist. Erst wo es dunkel geworden ist, am Abend, als die Sonne untergegangen war. Erst da haben sich die Leute getraut, mit den Kranken alle zusammen zu Jesus zu bringen. Weil der Sabbat ist ein ganz starkes religiöses Gebot. Und das zeigt auch auf, wie gross der religiöse Gehorsam war von den Juden. Das wollen richtig machen, nicht wollen falsch machen in den Augen von Gott, oder? Aber es zeigt auch auf, wie gross, dass die Sehnsucht war nach einem Messias, nach jemandem, der heilt und befreit. Das kaum ist dunkel geworden, sind die Menschen geströmt, und zwar die ganze Stadt ist da angekommen, 1000 bis 1500 Leute, die vor dem Haus sind. Und wir müssen auch wissen, dass Heilige für die Juden ein Zeichen waren für den kommenden Messias. Der Messias ist so vorhergesagt worden, er wird heilen. Taube werden hören, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen. Das sind Vorhersagen für den Messias. Anhand von dem werden sie den Messias erkennen. Also die Heiligen sind wirklich ein Zeichen für den kommenden Messias. Und Jesus ist seinem Ruf wirklich gerecht worden. Er ist ja der Messias und er ist gekommen und er hat geheilt. Und Taube haben gesehen und Blinde haben gesehen, Taube haben wieder gehört und Lahme haben wieder können gehen. Und Besessene sind frei geworden. Das ist alles passiert. Es war eine Bestätigung für das, dass er wirklich der Messias ist. Und vermutlich haben einige Menschen damals vermutet, das könnte der Messias sein. Aber es ist einfach schon noch nicht so ganz so klar gewesen, oder? Es sind zwar die Zeichen sind da gewesen, die Zeichen von dem Wundertäter sind da gewesen, aber ist er wirklich der Messias? Das ist immer noch eine grosse Frage gewesen. Dämonen haben ihn sofort erkannt. Die unsichtbare Welt hat sofort gewusst, was los gewesen ist und was passiert ist, oder? Und darum gibt es die Stelle, wo Jesus den Dämonen sagt, und ihr schwiegt, ihr sagt es niemandem. Jesus hat zu dem Zeitpunkt offensichtlich nicht wollen, als der Messias erkannt werden, einfach der, der Wunder tut. Nicht einfach der Wunderheiler sein. Nicht einfach der, der übernatürliche Sachen macht. Sondern Jesus hat wollen erkannt werden, offenbar werden, als der Messias, der ans Kreuz geht, der sein Leben gibt und der stirbt für alle unsere Sünden, der Versöhnung schenkt und wieder aufersteht. Als der hat er wollen erkannt werden. Und das hat irgendwie dann einfach noch nicht gepasst. Das ist so wie ein Merksatz oder, in dem Thema. Jesus hat nicht nur der Wunderheiler sein, er hat der Messias sein, der durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung offenbar wird. Er hat der sein, der sagt, es gibt innere Heilung, es gibt innere Wiederherstellung, es gibt Vergebung von der Schuld, es gibt Befreiung. Die Macht von der Finsternis ist besiegt. Der Jesus hat er sein, der Messias hat er sein. Und ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Gründe, warum Jesus gesagt hat, sag jetzt noch niemandem. Verschiedene Stellen. In dem Zusammenhang, dass er Wunder gemacht hat, wo das Schwiegergebot kommt, wo er sagt, hey, sag jetzt niemandem, wo er das Geheimnis um sich macht, weil er weiß, das Geheimnis wäre nicht richtig gelüftet. Wenn es jetzt würde heißen, er ist der Messias, er ist der, der Wunder tut, dann wäre er vielleicht der geblieben, der, der Wunder tut, in den Augen der Menschen. Der Jesus, der macht Wunder, oder? Die endgültige Offenbarung von Jesus, die war am Kreuz auf Golgatha und das hat Jesus gewusst. Und er hat auch gewusst, dass Menschen das nicht werden verstehen, bis es wirklich passiert ist. Das war übrigens auch bei den Jüngern so. Die Jünger haben das erst richtig und komplett verstanden in dem Moment, wo Jesus wirklich an das Kreuz gegangen ist. Auch im Moment der Verhaftung, da sind noch viele Fragezeichen gewesen. Aber wo Jesus so verstanden war, haben sie gewusst, ah, das ist es gewesen. Er ist der Messias. Er ist eben auch der leidende Messias. Er ist der Messias, der sein Leben gegeben hat für uns und der wieder auferstanden ist. Nicht einfach der, der Wunder tut. Und es gibt ja die Begebenheit, die berichtet wird in der Bibel, der römische Hauptmann, wo alles miterlebt hat. Er hat miterlebt, wie die Geschichten, die erzählt worden sind über Jesus, die Storys, die umgegangen sind, von dem Wunderheiler, Dämonenaustreiber. Und er war dabei gewesen und hat zu denen gehört, zu dieser Mannschaft gehört, wo Jesus an das Kreuz genagelt hat, oder? Und dann steht er vor dem Kreuz. Und in dem Moment, wo er sieht, wie Jesus stirbt, sagt der römische Hauptmann, Markus 15, Vers 39, der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hat dem mit angesehen, wie Jesus starb und rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Verstehen, das ist der Moment, wo sich Jesus offenbart hat, so sein Sterben am Kreuz. Und das ist der Moment, wo es wirklich möglich macht, dass wir Jesus als Gottes Sohn dürfen sehen. Ich glaube, der Messias wird nur dann richtig erkannt, wenn wir ihn aus der Perspektive vom Kreuz anschauen. Wenn wir Jesus als den Wunderheiler sehen, als den, der alles gut machen kann im Leben, den, wo wir immer anrufen können, unseren besten Freund oder weiß ich nicht was. Alles okay, oder? Aber richtig erkennen, tun wir das dann, wenn wir sagen, hey, wir stehen vor dem Kreuz. Und wir wissen eigentlich, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Da ist alles passiert, da hat sich mein Leben wirklich verändert. Da ist die Kraft freigesetzt worden, da ist die Macht von der Finsternis besiegt worden. Und ich will euch einfach in Erinnerung rufen, Jesus ist mehr als ein Wundertäter. Wir haben auch über Wunder geredet, über all die Zeichen geredet, die passiert sind, wo Markus-Evangelium in einer Leidenschaft darüber redet. Aber all die Wunder, die weisen eigentlich auf das Kreuz hin, wo Jesus an das Kreuz gegangen ist. 1. Petrus 2, 24 steht, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, für uns ist die Sünde tot und jetzt können wir leben, wie Gott es gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Heilig weist aufs Kreuz hin und vom Kreuz Gott heilig aus, auch unser Leben. Manchmal stehen wir in der Gefahr und wir sehen Jesus einfach als der, der für uns da ist, oder? Und wir haben auch schon so eine Predigtserie gehabt. Jesus ist ein Freund, das ist der beste Freund, den du in deinem Leben kannst haben. Jesus ist der Wunderheiler. Er ist der Arzt der Ärzte. El Rapha, der Gott, der heilt. Jesus ist da, er kann Situationen verändern, er kann dein Leben verändern, er kann deine Ehe verändern. Jesus kann Türen aufmachen, wo du nicht glaubst, dass sie aufgehen. Er kann Gedanken lenken von nichtgläubigen Menschen, er kann dir den Weg frei machen. Es ist gewaltig, was Jesus alles kann, aber er ist mehr. Er ist mehr als das. Und das Messias-Geheimnis, das weist uns auf das hin. Hey, bleib nicht bei diesen Wundern. Das ist es noch nicht. Das ist noch nicht der Messias. Sondern der Messias ist der, der am Kreuz gestorben ist. Der sein Leben gegeben hat am Kreuz. Der für unsere Schuld gestorben ist. Dass wir Vergebung haben können, dass wir wieder in dieser Beziehung mit Gott sein können. Dass wir Freiheit haben können von unseren Sücht, von Gefangenheiten, von Gebundenheit, wo wir drin sind. Und ich glaube ganz fest, wenn wir nur auf das schauen, was Jesus heute für uns machen kann, verpassen wir das, was er vor 2000 Jahren bereits gemacht hat. Versteht ihr das? Und wir sind manchmal in dieser Gefahr, dass wir auf das schauen, Jesus, was kannst du heute für mich machen? Jesus, wo kannst du mir jetzt helfen? Jesus, wo kannst du jetzt mein Leben verändern? Wir schrecken uns aus nach Heilung und wenn jemand krank ist und leidet, dann machen wir das mit einer Leidenschaft, weil wir wissen, er ist ein Gott, der heilt. Aber wenn wir uns nur auf das konzentrieren, dann verpassen wir das, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat, am Kreuz auf Golgatha. Wenn man von einer Kirche gehört, die war in Deutschland und die haben so einfach ganz viele Heiligen erlebt, haben wir gesagt, das wollen wir anschauen. Das war noch vor der GVC Frauenfeld-Zeit, wir sind mit ein paar Pastoren miteinander die Kirche anschauen und mit dem Pastor geredet und er hat erzählt, eben, wie viele Heilige das sie erleben und wie das cool ist und so. Und dann hat er aber ein Beispiel erzählt, sei er mal im Bus gewesen und im Bus sei eine Frau dort geguckt, ein bisschen wie, und hat angefangen mit dieser Frau zu reden und dann hat er gesagt, ja, ich komme von der und der Kirche und dann sagt die Frau, ah, da bin ich auch mal gewesen. Und sagt er, ah, schön. Also, wenn denn? Und wieso? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin so krank gewesen und der haben wir nicht mehr weiterhelfen können. Und dann bin ich in die Kirche gegangen und die haben gebetet und dann bin ich gesund geworden. Und er, oh, mega less. Und jetzt? Dann sagt sie, ja, wenn ich wieder krank bin, gehe ich wieder dorthin. Wir lachen, oder? Aber das ist genau das, wenn man verpasst, was Jesus wirklich gemacht hat für uns. Wenn wir uns an dem festheben und sagen, das kannst du heute für mich machen, Jesus. Ich brauche dich, ich brauche Heilung, ich brauche Versorgung, ich brauche... Er ist das alles. Er ist das. Aber es ist nicht der Kern. Es ist nicht das, was den Messias ausmacht. Wir verpassen, wer er wirklich ist, wenn wir uns auf das konzentrieren, was er jetzt für uns machen kann. Und ich glaube, wir werden immer ein unvollständiges Bild von Jesus haben, wenn wir nicht die Sicht vom Kreuz haben. Wenn wir nicht immer wieder an das Kreuz hinstehen und sagen, hey, ich will mein Leben aus dieser Sicht, aus dieser Perspektive anschauen vom Kreuz. Aus dieser Perspektive von dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Was er vor 2000 Jahren gemacht hat. Was das für mein Leben bedeutet. Was das an Veränderung in mein Leben gibt. Was das an Autorität in mein Leben hier gibt. Das will ich anschauen, was am Kreuz passiert ist, was vom Kreuz auskommt. Und ich glaube, wir dürfen Jesus nicht reduzieren auf das, was er heute für uns machen kann. Ich sage immer, ich will nicht ohne Jesus leben. Ich will das nicht. Ich will nicht in meiner Familie sein ohne Jesus. Ich will nicht in der Ehe sein ohne Jesus. Ich will im Job Gott sowieso nicht. Aber also, verstehen Sie? Aber ich will das nicht. Aber wenn ich Jesus auf das reduziere, was er jetzt für mich machen kann, was jetzt bedeutet, dass er jetzt mit mir ist, wenn ich ihn auf das reduziere, verpasse ich das, was er am Kreuz auf Golgatha gemacht hat. Und das hat auch so einen Namen bekommen in der Theologie. Man sagt das Wohlstandsevangelium. Das ist das, wo man einfach sagt, Jesus, du musst jetzt liefern, oder? Und ja, er macht's. Gott ist so ein gnädiger Gott und so unheimlich liebevoll und gibt uns so viel in unser Leben hier. Und er versorgt uns. Und beschenkt uns. Und heilt uns. Ist mit uns. Lenkt uns. Leitet uns. All das, ja. Aber es ist nicht der Kern. Es ist nicht der Kern, was ihn ausmacht. Also der erste Grund war, dass Jesus nicht einfach nur der Wunderheiler, der übernatürliche Wirker im jetzigen Moment hat wollen sein für die Menschen. Sondern er hat wollen, dass sie ihn am Kreuz erkennen. Schaut, Wunder sind nicht ein Selbstzweck. Sondern Wunder ist nicht einfach das, dass Wunder man soll beeindrucken soll. In der Bibel steht, dass Wunder dazu da sind, Gott zu verherrlichen. Wunder sind ein Wegweiser auf das, was am Kreuz passiert ist. auf das, was Jesus für uns gemacht hat. Erster Grund, warum das Messias-Geheimnis immer wieder kommt, er wird am Kreuz erkannt werden. Und er will auch, dass wir Jesus am Kreuz erkennen. Der zweite Grund hat noch einen anderen Grund gegeben, das ist der göttliche Zeitplan gewesen. Denk manchmal so, wir sagen das so locker, oder? Ja, Gott hat halt einen anderen Zeitplan. Aber es ist etwas vom Schwierigsten zum Verstehen. Wenn wir denken, hey Gott, jetzt und ich brauche dich jetzt und die Situation da. Und Gott hat einfach einen anderen Zeitplan. Gott denkt einfach in einer anderen Dimension. Und Sachen, die uns manchmal total wichtig sind, scheinen uns dann in den Augen von Gott plötzlich nebensächlich, oder? Und das verstehen wir nicht, das ist schwierig. Aber eine Antwort, warum es das Messias-Geheimnis geht, warum Jesus immer wieder gesagt hat, hey, sag jetzt niemandem, ist einfach, Zeit ist einfach auch noch nicht da gewesen. Zeit ist einfach auch noch nicht da gewesen. Noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich denke, das Leben als Christ wäre viel, viel einfacher, wenn unser Zeitplan immer auch der Zeitplan von Gott wäre. Das wär cool, oder? So, wir haben etwas auf dem Herzen und sagen, oh, jetzt müssen wir noch für beten, hey Jesus, du siehst das und das, und Jesus sagt, ah, super, dann ja gerade wollen machen, komm, machen wir. Oder? So, jedes Gebet, hole in one. Ein Treffer, oder? Ein Schlag, ein Treffer. Das wär's doch. Das ist das, das wünschen wir uns, oder? Aber das wäre, wenn wirklich, wenn unser Zeitplan einfach auch Gottes Zeitplan wäre, aber Gott hat oftmals einen anderen Zeitplan. Sein Timing ist nicht unser Timing. Wer von euch schon mal ein Lösli posten, ganz ehrlich? Wer von euch schon mal ein Lösli posten, weil er denkt, jetzt ist der Moment? Und dann haben ihr vielleicht sogar noch das Lösli genommen, Millionen los oder was auch immer, und haben gesagt, Jesus, also wenn das jetzt ein Treffer gibt, dann gebe ich dir 10%. Oder? Habt ihr schon mal so etwas gemacht? Ganz ehrlich. Jemand hat mir mal gesagt, er verschenkt kein Lösli, weil er es kaum wird aushalten, wenn der andere einen Volltreffer hat. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch schon in der Zeit von der GVC Frauenfeld, wo wir finanziell haben gesagt, komm jetzt, ich gehe jetzt das loskaufen einfach. Man guckt ja und so, und Gott hat einfach gelacht und gesagt, schade um die fünf Liebe, oder? Aber nicht. Wisst ihr, wenn der Zeitplan von Gott ein anderer Zeitplan ist, dann wird es manchmal auch schmerzhaft. Manchmal kostet es dann plötzlich etwas. Manchmal merkt man dann plötzlich, oh wow, das Leben wäre so viel besser, so viel einfacher, wenn Gott doch jetzt hätte, oder? Wisst ihr, was passiert ist, nachdem Jesus all die Kranken in Kapernaum geheilt hat? Also es ist wirklich die ganze Stadt ist angeströmt. 1000 bis 1500 Menschen haben krank gebracht. Jeder, der ein kleines Wehli und ist einfach der gewesen. Und Jesus hat sie geheilt und geheilt und geheilt und geheilt und geheilt und geheilt. Unglaublich, oder? Grösste Heilungsbewegung ever, vermutlich, die dort stattgefunden hat in diesem Kapernaum. Und dann steht am nächsten Morgen, Markus 1, 35 bis 39, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf, zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Simon und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, alle Leute fragen nach dir. Die sind wieder da gestanden am nächsten Morgen, oder? Alle Leute fragen nach dir. Aber er antwortete, jetzt müsst ihr mal hören. Wir müssen auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Und dann steht Jesus reiste durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und befreite vielen aus der Gewalt dämonischer Mächte. Da ist die größte Heilungsveranstaltung ever gewesen. Und Jesus sagt, aber wir ziehen weiter. Da hat es vielleicht noch 200 gehabt, die noch nicht geheilt sind. Verstehst du, haben sie noch ihre Cousins geholt, ihre Verwandten geholt, Nichten, Onkel, alles haben sie geholt, wo krank war und sind da gestanden. Und Jesus hat wirklich den Mumm zu sagen, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Und er ist weitergezogen und hat in den anderen Dörfern geheilt. Und ich weiss nicht, ob es Leute dabei gehabt, die sind von Dorf zu Dorf nachgelaufen und immer zu spät gekommen. Und wisst ihr, da gibt es eine ganz grosse Frage. Jesus, wieso nicht ich? Wieso gehst du jetzt weiter? Wieso machst du da Wunder? Wieso gehst du in diese Stadt? Und wieso nicht in meinem Leben? Wieso nicht in meinem Leben? Das kennen wir, oder? Jesus, warum nicht bei mir? Vielleicht schmerzt es auch besonders, wenn man von Wunder hört, wo gebetet wird. Und dann wird einer geheilt. Und du hast genau das Gleiche auch. Und du betest schon 5 Jahre. Und bei dir passiert es nicht. Wir sind in Reading und sind dort beim Chris Gore. Das ist, er hat so die Heilungsbewegung aufgebaut. Und wir sind bei ihm daheim und dann hat er erzählt, wie Gott ihm den Ruf gegeben hat, für eine ganz bestimmte Behinderung von Kindern zu beten. Und es war die Behinderung, die seine Tochter auch hatte. Wir waren am Tisch von dieser schwer behinderten Tochter mit dem Kopf fixiert und so uns angestrahlt, aber angelallt hat. Und dann fängt er an zu brüllen und sagt, wisst ihr was? Ich bin losgegangen und habe angefangen, für diese Behinderungen zu beten. Und ich habe erlebt, wie solche Behinderungen geheilt worden sind. Und ich bin heimgeflogen, so schnell ich konnte, und ich habe für meine Tochter auch gebetet. Und sie ist nicht gesund geworden. Das sind grosse Fragen, gell? Timing. Timing. Es ist nie, dass Menschen Gott nicht wichtig sind. Aber so wie Jesus gesagt hat, hey, wir gehen noch in die anderen Orte, wir haben einen grossen Auftrag. Es ist ein ganz grossen Auftrag, und zwar ist das Erlösung für jeden Mensch. Jeder Mensch soll das Evangelium hören. Jeder Mensch soll gerettet sein. Und in dem Sinne, das kleine Reddit zu sehen, wo wir uns drehen drin, oder? Und dann passiert es nicht. Da habe ich keine einfache Antwort, aber ein grosses Fragezeichen. Die Jünger sind zu Jesus gegangen, hey, komm, alle fragen nach dir. Und er sagt, wir machen jetzt etwas anderes. Wir gehen weiter. Krasse Situation. Größte Heilungsveranstaltung, abrupt abgebrochen, oder? Wir hätten gesagt, wir hängen nochmal 3 Tage an. Es läuft. Und Jesus geht weiter. Ich will 2 Ermutigungen dir weitergeben am heutigen Sonntag. Die eine Ermutigung heisst, vertraue Gottes Zeitplan in deinem Leben. Und es ist verknüpft mit dieser Frage, bist du bereit, Gottes Timing zu akzeptieren? Sein Nein, das du im Moment vielleicht spürst, zu einer Situation, zu einer Heilung, zu was auch immer, ist nie eine Ablehnung. Nie eine Ablehnung. Es ist Timing von Gott. Haben wir die Demut und sagen Gott, du stehst über alles. Du stehst auch über dem. Gottes Schweigen, wie man das manchmal nennt, oder? Ist nie eine Ablehnung, nie eine Ablehnung. Es ist immer eine Einladung, vertrau mir mehr. Und das will ich dir zusprechen, wenn du in so einer Situation bist und sagst, hey, da bete ich schon lange und es passiert nichts. Da habe ich meine grossen Fragezeichen, meine grosse Sehnsucht. Und es kommt mir so vor, wie Jesus einfach gesagt hat, komm, wir gehen weiter. Vertrau mehr. Nimm die Situation mit all diesen Fragezeichen als Anlass, um einfach zu sagen, Jesus, und ich vertraue dir. Ich vertraue dir in dieser Situation. Ich will dir mehr vertrauen. Vielleicht hast du ganz eine konkrete Situation. Ich will dich ermutigen, dass du heute Morgen vielleicht das einfach aussprichst. Vielleicht stehst du vor das Kreuz an. Das ist nämlich meine zweite Ermutigung. Dass wir unser Leben aus Blickwinkel von dem Kreuz anschauen. Dass wir unsere Probleme, unsere Sorgen aus dem Blickwinkel von dem Kreuz anschauen. Manchmal tut sich so riesen aufbäumen, also unsere Sorgen, die wir haben, unsere Nöte, die wir haben. Und wir denken, was, es kommt wie eine Welle über uns hin. Und ich glaube, wenn wir in dem Moment uns innerlich an das Kreuz anstellen und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du den Weg an das Kreuz gegangen bist. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt von meinem Leben. Und nicht das Problem, nicht die Schwierigkeit und nicht die Krankheit, das ist nicht der Dreh- und Angelpunkt von meinem Leben. Das Kreuz ist der Dreh- und Angelpunkt von deinem Leben. Das, was du am Kreuz gemacht hast für mich. Und an dem hebe ich mich fest. An dem, was du gemacht hast, Jesus. Und ich vertraue dir da drin. Und ich wünsche mir, dass wir immer mehr auch die Sehnsucht in unserem Herz haben, dass wir sagen, in unserem Leben soll Jesus nicht offenbar werden an dem, was er heute für uns tun kann, sondern an dem, was er vor 2000 Jahren für uns gemacht hat. Und dass wir an das Kreuz hingehen und knündeln und einfach immer wieder die Vergebung dürfen annehmen, seine Gnade Tag für Tag immer wieder neu dürfen annehmen, immer wieder neu wissen, da ist ein Gott, der wirklich für uns da ist. Auch wenn im Moment vielleicht Fragezeichen da sind, wenn wir nicht alles erklären können, nicht alles so erfüllt wird. Wir dürfen jetzt miteinander das Abendmahl nehmen. Und das ist auch ein super Timing. Das haben wir nämlich geplant vor der heutigen Predigt, dass heute das Abendmahl wird sein. In der Nacht, wo Jesus verhaftet worden ist, ist er mit seinen Jüngern zusammengesessen. Und dann hat er plötzlich den Kelch umgegeben und hat gesagt, nehmt von dem Kelch, das ist ein Zeichen von dem neuen Bund. Das ist mein Blut, das ich vergossen habe für eure Schuld. Und hat ihn umgegeben und alle haben von dem getrunken. Und dann hat er das Brot umgegeben und hat gesagt, und nehmt das ist ein Zeichen von dem Lieb, das ich hingebe. Dass durch meine Wunden ihr geheilt sind. Dass das Kreuz auch unser Leben verändern kann. Und dann hat er gesagt, nehmt es immer wieder. Nehmt es immer wieder das Abendmahl. Und denkt daran, vergesst nie, was ich für euch gemacht habe. Und wir werden das heute einfach nicht um dem Zeichen haben, sagen, wir werden nicht vergessen, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat. Wir werden, dass das Kreuz zum Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben wird. Vielleicht ist der Moment heute Morgen, wo du sagst, hey, ich habe das gar noch nie gemacht. Ich habe mein Leben noch nie Jesus übergeben. Dann mach das heute Morgen. Wenn das Gebetsteam parat ist, mit dir zu beten. Vielleicht ist der Moment, wo du sagst, ich merke, ich bin viel zu fest um das fokussiert, was alles jetzt um mich herum passiert. Ich vergesse es so oft, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat. Und dann sagst du, hey, ich will bewusst das Kreuz nochmal ins Zentrum stellen von meinem Leben. Und um das geht es. Und das macht dich frei. Das gibt dir Kraft, das gibt dir Autorität in deinem Leben. Wir beten miteinander und dann dürfen wir da Führer kommen, dürfen das Abendmahl nehmen. Es hat hier links und rechts Becher, in der Mitte der Kelch. So ein bisschen nostalgisch. Das Gebetsteam ist bereit, auch mit euch zu beten. Wenn ihr irgendetwas auf dem Herzen habt, hey, lasst beten heute für euch. In seinen Wunden habt ihr das Heil. Und das ist so umfassend. Versteht ihr das Heil, das Wort Heil? Das heisst nicht einfach, der Husten geht weg. Das ist innerlich, das ist äußerlich, das ist Wiederherstellung. Das ist ein neues Leben. Unglaublich, oder? Also lasst für euch beten, kommt vor Gott, nehmt das Abendmahl. Jesus, ich danke dir, dass wir hier dürfen sein. Danke, Jesus, hast du dich nicht verändert. Danke, bist du immer noch der Wunder tut. Der Situationen verändert. Der finstere Mächte gebieten kann. Aber Jesus, du bist mehr. Wir feiern dich heute als der gekreuzigte und auferstandene Messias, Sohn Gottes, wo unser Leben total verändert hat. Und ich danke dir dafür. Und ich bete dafür, dass wir einfach vieles in unserem Leben einfach immer wieder aus dem Kreuz dürfen betrachten. Schenke uns die Sicht von dem auferstandenen Messias. In Jesu Namen. Amen.